ARD.
Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute.
Für mich war das Jahr, in dem so Schritt für Schritt oder ich sag Stufe für Stufe die Sehfähigkeit niedriger geworden ist. Für mich war das grausam. Es war so grausam. Und ich saß dann Martin gegenüber, zum Beispiel beim Essen, und ich konnte nicht essen. Ich habe nur geweint, weil ich das nicht ausgehalten habe, ihm in dieses verwischte Gesicht zu schauen, wohl wissend, dass das für immer verschwindet. Also das kommt ja nicht wieder. Ich werde sein Gesicht nie mehr sehen.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Ich bewege mich in so einer, ich sage immer, Geisterwelt dazu. Ich sehe schemenhaft. Ich kann, wenn mir jetzt ein Mensch gegenüber ist, kann ich erkennen, mir ist ein Mensch gegenüber. Ich sehe so ein bisschen die Umrisse, so die Silhouette, aber einfach keine Details, vor allem keine Gesichter. So Körper, Statur, das ist noch wahrnehmbar für mich. Aber Gesichter oder wie die Kleidung genau aussieht, ob mit oder ohne Brille, Streifen, Karos, das kann ich nicht erkennen. Die 2% Sehfähigkeit, die ich heute noch habe, das sind intakte Sinneszellen, die noch ganz am Rand auf meiner Netzhaut sind. Und dadurch habe ich eine recht gute Raumorientierung. Also ich bewege mich relativ sicher an Hindernissen vorbei. Ich kann zum Beispiel wahrnehmen, da ist ein Tisch, da ist eine Wand, da kommt eine Tür. Und das hilft mir im Alltag enorm.
Martina ist innerhalb von einem Jahr fast völlig erblindet. Die Ursache: eine seltene Erkrankung. Wie sie die Zeit des Sehverlustes erlebt hat und wie es ihr heute geht, das erzählt sie mir in dieser Folge unseres Podcasts. Ihre Geschichte könnt ihr genau wie alle anderen Folgen von Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
Es hat sich ganz unauffällig entwickelt, hat sich ganz harmlos angeschlichen. Losgegangen ist es 2017. Ich war damals gesund, ich habe gut gesehen. Ich war Brillenträgerin, seit ich 18 bin, kurzsichtig. Ich habe als HR-Leiterin gearbeitet. Und 2017 war irgendwann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, also ich habe gedacht, die Augen haben sich verschlechtert in Bezug auf Sehstärke. Und ich habe es gemerkt, dass ich am Computer die Einstellung größer gemacht habe, am Fernseher näher dran bin, bei Präsentationen näher dran bin. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es Zeit, mal die Brille überprüfen zu lassen. Und wie gesagt, überhaupt nicht besorgt gewesen, nichts Besonderes vorgefallen. Ich bin dann nicht mal zu einem Augenarzt oder einer Augenärztin, sondern in ein Brillenfachgeschäft und habe gesagt, ich glaube, ich brauche eine neue Brille beziehungsweise eine neue Korrektur der Gläser. Und dann hat sich dort in diesem Brillengeschäft hat sich herausgestellt, dass sich die Sehstärke nicht mehr auf 100% korrigieren lässt. Und der Optiker, der damals mit mir gesprochen hat, hat mir dann empfohlen, zum Augenarzt zu gehen. Der Optiker hat zu mir gesagt, Frau Talamona, ich kann machen, was ich will. Ich schaffe keine Korrektur auf 100%. Also mit Korrektur sind 100% Sehleistung nicht mehr möglich. Und er hat es lang probiert. Der Augenarzt hat bei der Augenhintergrunduntersuchung festgestellt, dass es Veränderungen auf der Netzhaut gibt. Und er hat gesagt, also das sind Veränderungen und die müsste ich abklären lassen mit mehr Möglichkeiten, als er jetzt in der Augenarztpraxis zur Verfügung hatte, und hat mich dann in die Augenklinik, ich lebe in der Schweiz, in die Augenklinik des Universitätsspitals Zürich überwiesen, damit ich dort umfassendere Untersuchungen und Abklärungen machen kann. Und dort habe ich dann auch 2017 die Diagnose bekommen, Morbus Stargardt. Beziehungsweise war am Anfang, nach der Untersuchung, war es erstmal ein Verdacht auf Morbus Stargardt. da die Ärzte noch die genetische Untersuchung abwarten wollten, um da ganz sicher zu sein, dass es wirklich das ist.
Martinas Erkrankung, Morbus Stargardt, ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung der Netzhaut. In Deutschland sind schätzungsweise 8.000 bis 10.000 Menschen davon betroffen. Normalerweise beginnt der Sehverlust im Kindesalter, spätestens im frühen Erwachsenenalter. Bei Martina wird die Diagnose erst im Alter von 46 Jahren gestellt, untypisch spät. An den Tag der Diagnose kann sie sich sehr gut erinnern.
Und gleichzeitig ist die Erinnerung auch sehr verschwommen, denn was passiert ist, ist, ich war in diesem Raum, wo wir miteinander gesprochen haben, wo mir auch der Arzt, der mit mir gesprochen hat, die Diagnose erklärt hat. Er hat mir auch gesagt, dass es keine Behandlungsmöglichkeiten Stand heute gibt. Und er hat mir gesagt, dass der Verlauf unklar ist. Also es ist keine Prognose möglich, wie der Verlauf ist. 100 Patienten, 100 verschiedene Verläufe. Und was bei mir passiert ist, ist, ich habe mich innerlich ein ganz großes Stück distanziert. Deswegen kann ich mich heute auch nur noch sehr verschwommen an dieses Gespräch erinnern, weil es war, als würde es mich nicht betreffen. Es war, als würde der Arzt mit jemand über jemand anderes sprechen. Und es war so, ja, es war unwirklich. Es war, als würde es mich nicht betreffen. Also ich bin innerlich auf Abstand gegangen. Dieses innerlich auf Distanz gehen, beziehungsweise im weiteren Verlauf würde ich es rückblickend als nicht wahrhaben wollen beschreiben. Das hat wirklich eine recht lange Zeit angehalten. Ich habe wirklich, glaube auch recht viel selber dazu getan, um es nicht an mich heranzulassen. Ob das so rückblickend so hilfreich war, sei dahingestellt. Was so dazu beigetragen hat, war zweierlei. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Diagnose erhalten habe, hatte ich noch eine Sehfähigkeit von 60%. Und ich bin ja damit zurechtgekommen. Ja, es war ein bisschen mühsamer im Alltag und bei der Arbeit, aber ich bin noch zurechtgekommen. Ich konnte noch arbeiten. Und genau das habe ich dann ja auch weitergetan. Von daher erst einmal im Alltag bei der Arbeit jetzt keine große Beeinträchtigung. Es ist ein angestrengteres Sehen, aber es war ja alles noch möglich. Und dann das Zweite, der Verlauf ist unklar. Ich habe diese Erkrankung, also dass es wirklich zu einer Verschlechterung von der Sehleistung gekommen ist, begann ja bei mir ganz untypisch spät. Das heißt, für mich war so, es kann ja auch sein, dass das in dieser Geschwindigkeit bei mir weitergeht. Im Normalfall hätte ich ja schon längst erblindet sein müssen, also wenn der Verlauf der Erkrankung ganz normal vonstatten gegangen wäre. Ich habe es untypisch spät bekommen und dann habe ich mir überlegt oder mir das so zurechtgelegt, wer weiß, vielleicht bleibt es jetzt bei diesen 60% oder es geht ganz langsam, also in diesem Tempo weiter. Und von daher, also ich wusste ja gar nicht, geht's schnell oder kommt's überhaupt zu einer Erblindung? Also Angst machen gilt nicht. Und deshalb war meine Strategie, das ganz weit weg, so weit wie möglich von mir wegzuschieben. Es war irgendwie wie nicht da, wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe.
Solange es irgendwie möglich ist, schiebt Martina den Gedanken an die fortschreitende Erblindung beiseite. Sie klammert sich an die Hoffnung, dass es bei ihr nicht dazu kommen wird.
Ich habe wirklich, also ich sage das jetzt ganz bewusst, ich habe die Augen davor zugemacht. Ich habe das ist klar. Ich kann nichts machen dagegen, das habe ich auch verstanden. Also keine Handlungsmöglichkeiten. Und ich habe die Hoffnung, dass es so bleibt, beziehungsweise ganz, ganz langsam schlechter wird. Und von daher habe ich das so ein bisschen weggeschoben. Und ich bin dann erst etwas aktiver geworden, mehr ins Handeln gekommen, als es sich verschlechtert hat. Ich habe noch eine Sehfähigkeit gehabt von 60% zu Beginn, als ich die Diagnose bekommen habe. Und ich habe dann einfach gemerkt, so im Alltag, vor allem bei der Arbeit, das ist sehr anstrengend auf Dauer. Das ist wie diejenigen, die eine Brille tragen. Ich glaube, die können sich's gut vorstellen, zieht mal die Brille ab und arbeitet eine Zeit lang. Also ich glaube, einen Moment kann man überbrücken, auf Dauer wird es sehr anstrengend. Und so ist es mir auch gegangen. Es war einfach sehr mühsam und hat ganz viel Energie gebraucht. Und dann habe ich mir schon überlegt, gibt es nicht irgendwas, was mir das Leben ein bisschen einfacher macht? Also wie gehe ich jetzt damit um, vor allem wenn es dann noch ein bisschen schlechter wird? Habe ich damit gerechnet, dass es dann auch mehr Schwierigkeiten gibt im Alltag? Und das hat dann dazu geführt, dass ich zu einer Blinden- und Sehbehindertenberatungsstelle gegangen bin und wollte mich mal beraten lassen, ob es irgendwelche Hilfsmittelmöglichkeiten, was macht man in so einer Situation? Ich habe ja noch gut gesehen, aber muss ja damit rechnen, dass es eine Verschlechterung gibt. Und dann war die Situation so, ich hatte eine Beraterin. Diese Beraterin war ganz wunderbar und würde mir in der heutigen Situation auch ganz viel Mut machen. Sie war ganz blind. Sie war blind, sie ist sehr gut zurechtgekommen. Sie hatte einen blinden Hund neben sich. Also wirklich was mir heute sehr viel Mut machen würde. Zum damaligen Zeitpunkt mit einer Sehfähigkeit von 60% noch voll in der Ablehnungsphase von dieser Erkrankung und dem Verlauf hat mir das ganz viel Angst gemacht. Ich war überfordert in der Situation. Ich war entsetzt, man kann es gar nicht anders nennen. Und diese Konfrontation mit einer für mich möglichen Zukunft hat dazu geführt, dass ich nur einmal da war. Und dann irgendwie kam diese Mauer, diese innerliche Mauer, wo, oh nein, mit dem kann ich nicht umgehen. Also das hat mir einfach zu viel Angst gemacht. Wo mir die Beratung sehr geholfen hat, war, ich habe zumindest mal gehört von Hilfsmitteln. Es gibt ja dann Lupen, es gibt als Lesegeräte, Vergrößerungsmöglichkeiten. Also ich habe zum ersten Mal gehört, da gibt es so Hilfen im Alltag. In der Zeit war ich nicht sehr empfänglich für solche Dinge, da ich habe ja noch sehr gut sehen können, also verhältnismäßig sehr gut sehen können im Vergleich zu heute. Ich habe ja noch die Augen nutzen können und dann war es für mich wie für vieles noch zu früh, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche kein Lesegerät, es geht ja noch so. Also es war wie so, ein Hilfsmittel zu nutzen, war wie ein Eingeständnis, meine Augen werden schlechter. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut zulassen. Was ich jedoch mitgenommen habe, ist, das nennt sich Low-Vision-Beratung. Das war ein Optiker in der Beratungsstelle, der mit mir angeschaut hat in Bezug auf Brillen, Korrektur. Was gibt es für Möglichkeiten, da ich ja eine Brille getragen habe, um mir das Sehen ein bisschen zu erleichtern. Was bei meiner Erkrankung, bei vielen Netzhauterkrankungen ein großes Thema ist, ist Blendempfindlichkeit. Ein gesundes Auge zieht sich zusammen, wenn Licht drauf fällt, mein Auge macht es nicht mehr. Das heißt, ich bin sehr stark geblendet. Und es war damals auch schon ein Thema. Und ich habe seither, das nennt sich Kantenfilter, das sieht man manchmal im Alltag, das sind die Menschen dann, die mit gelben oder orangenen Brillen, also ich habe Brillen in allen möglichen Farben und die filtern so ein bestimmtes Licht aus dem Lichtspektrum, damit A, der Kontrast höher ist, Kontraste helfen mir beim Sehen und B, die Blendempfindlichkeit geringer ist. Das habe ich mitgenommen. Also ab dem Zeitpunkt hatte ich dann eine gelbe Brille, die ich natürlich bei der Arbeit am Anfang nicht getragen habe. Für mich war das Jahr, in dem so Schritt für Schritt oder ich sage Stufe für Stufe die Sehfähigkeit niedriger geworden ist, für mich war das grausam. Es war so grausam, denn Wenn das jetzt von heute auf morgen passiert wäre, dann wäre es am Anfang ganz furchtbar schlimm, aber es ist dann so, wie es ist und ich kann schauen, wie es ist und lernen, damit zurechtzukommen. Bei mir ist es so stufenweise passiert. Also, ich habe gestartet bei einer Sehfähigkeit von 60%. Damit ging noch alles und dann hat sich's verschlechtert. Also es wird eine Stufe tiefer. Ich war beim Augenarzt. Der Augenarzt hat festgestellt, was ich auch schon gemerkt habe, es hat sich verschlechtert. Und dann passiert Angst, Verzweiflung. Ich habe mich an die Hoffnung geklammert, dass es bleibt. Und jetzt ist es doch schlechter geworden. Ich habe die Hoffnung wieder ein Stück weit verloren. Dann gehen bestimmte Dinge nicht mehr. Das erschreckt mich. Und dann, okay, Hilfe, was mache ich jetzt? Wie komme ich zurecht? Und jedes Mal habe ich mich wieder aufgerappelt auf so einer, ich sag Stufe dazu, auf einem bestimmten Seelevel, habe mich wieder eingerichtet, habe geschaut, okay, wie kann ich das lösen? Ein Beispiel, ich habe eines Tages gemerkt, dass ich den Herd nicht mehr bedienen kann. Wir haben einen Herd, der so eine ganz ebene Fläche ist, also da gibt's nichts Haptisches. Und ich stand vor dem Herd und wo jetzt drücken? Weil ich habe es nicht mehr gesehen. Und dann hat Martin, das ist mein Mann, hat dann so, ich lebe in der Schweiz, wir würden Döckelis sagen, also solche Knöpfe draufgeklebt, damit ich das spüren kann auf dem Herd. Also das ist so dieses Einrichten auf einem bestimmten Seelevel. Also ich komme klar, wenn es so bleibt, ist alles in Ordnung. Und dann kommt die nächste Verschlechterung. Und dann wieder das Ganze. Verzweiflung, Angst, Tränen, Hoffnungslosigkeit, wieder aufrappeln, wieder schauen, wie komme ich klar mit dieser Sehleistung und so weiter. Und das habe ich kann es gar nicht anders sagen, ich habe es gehasst. Es war ganz furchtbar und es macht was mit der Psyche. Also mit jeder Verschlechterung, mit jedes Mal, ich rappel mich auf und verliere die Hoffnung wieder, habe ich gemerkt, innerlich geht was in die Knie. Und das meiste von meiner Sehfähigkeit habe ich 2018 verloren. Da ist es dann schnell Stück für Stück schlechter geworden. Ich konnte vor den Augenarztterminen nicht mehr schlafen. Ich hatte so Angst. Ich wusste ja, dass es schlechter geworden ist. Aber dieses nochmal so amtlich, so nach der Untersuchung vom Augenarzt zu hören, das war dann immer noch mal was anderes. Das war dann so, okay, das ist wirklich so. Das findet jetzt statt. Das ist real. Und dann ging beides so zusammen. Also die Augen sind schlechter geworden. Ich bin immer, ich hatte immer mehr Mühe, zurechtzukommen. Das hat mich auch sehr bei der Arbeit beeinträchtigt. Bei der Arbeit hat es dazu geführt, dass meine 100% zu leisten, das ist immer anstrengender geworden. Und dadurch ist natürlich, also ich habe mich sehr überfordert in der Zeit. Das Energielevel ist gesunken und gesunken und gesunken. Ich bin der Arbeit nicht mehr hinterhergekommen. Das hat viel Ungutes in mir ausgelöst, so dass ich wirklich psychisch von der Energie, von der Sehleistung, alles ist in die Knie gegangen. Alles ist Stück für Stück ein bisschen schlechter geworden, schwieriger geworden.
Monatelang versucht Martina mit allen Mitteln, die Fassade aufrecht zu erhalten, versucht trotz des schwindenden Sehvermögens ihren Job zu machen, versucht den Anschein zu erwecken, alles sei in Ordnung. Mitte 2018 geht dann nichts mehr. Martina bricht zusammen.
Das hat so ausgesehen, dass ich mit Martin zusammen war mal in den Ferien und mir ist es in den Ferien bereits sehr, sehr schlecht gegangen. Wir sind beide normalerweise sehr aktiv, machen auch so Ferien. Wir waren auf den Azoren und sind gern am Wandern und in diesen Ferien war das nicht möglich. Ich war so erschöpft, traurig, die ganze Zeit am Weinen. Mir ging es wirklich nicht gut und es waren nur noch so kleine Spaziergänge möglich. Ich konnte nicht mehr. Und Martin hat gesehen, wie es mir geht und hat gesagt, Martina, du kannst so nicht weitermachen. Und hat wirklich alles getan, was in seiner Macht steht, um mich davon zu überzeugen, dass ich mich nach den Ferien krank schreiben lasse. Und ich wollte das nicht. Ich fand, ich bin nicht krank und ich fand, das ist keine Lösung. Und deshalb habe ich gesagt, nein, ich möchte wieder arbeiten gehen. Also nicht mehr 100%, schon noch ein Teilzeitpensum, aber ich möchte weiterarbeiten. Und dann sind wir nach Hause gekommen und einen Tag, bevor ich wieder anfangen wollte zu arbeiten, hat einer der Söhne von meinem Mann Geburtstag gehabt. Und das war ein ganz kleiner Rahmen, nur die Familie und ich musste nichts machen. Ich saß nur am Tisch, Martin hat sich um alles gekümmert und das war mir zu anstrengend. Ich bin eine Zeit lang am Tisch gesessen und dann habe ich mich zurückgezogen und dann habe ich angefangen zu weinen und ich konnte nicht mehr aufhören. Das war ganz gruselig, ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen und es ist nichts passiert. Also es war alles in Ordnung, ich war einfach nur so müde, so erschöpft, so einfach am Ende meiner Kräfte. Es ging nichts mehr und dort ist es mir dann klar geworden. Das war das Stoppschild. Mir war klar, Martina, wenn deine Energie nicht reicht, um eine Stunde mit deiner Familie am Tisch zu sitzen, wie willst du am nächsten Tag einen Arbeitstag überstehen? Und das war dann der Moment, wo am nächsten Tag war ich dann 100% krankgeschrieben und ich hatte eine Überweisung zu einer Therapeutin. Das ist der Punkt, wo ich aufgegeben habe, wo ich gesagt habe, okay, ich habe hier ein Thema, mir geht's nicht gut, psychisch nicht, die Augen werden immer schlechter. Ich muss dem jetzt Rechnung tragen. Ich war krankgeschrieben. Am Anfang war ich noch ganz optimistisch, dass ich das irgendwie, dass ich mich irgendwie organisieren kann. Also, dass es mir besser gehen kann, dass ich eine Möglichkeit finde, vielleicht in einem Teilzeitpensum, trotz der schlechter werdenden Augen, noch meinen Job zu machen. Mit der Zeit, je länger es ging, habe ich gemerkt, das ist nicht realistisch. Also, ich war krankgeschrieben. Nachdem ich 3 Monate krank war, habe ich dann meinem Chef gesagt, dass er meine Stelle nachbesetzen soll, weil mir klar war, sie können nicht mit mir rechnen. Ich wusste ja nicht, wie das weitergeht. Meine Augen sind permanent schlechter geworden. Also ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich jemals zurückkomme, beziehungsweise habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, wie ich jemals wieder arbeiten könnte. Von daher habe ich dann meine Stelle verloren. Und das alles zusammen, arbeitsunfähig, arbeitslos, die Augen sind schlechter geworden, das hat mich in eine ganz, ganz, ganz tiefe Krise gestürzt. Ich habe keine Zukunft mehr für mich gesehen. Ich habe mir meine Zukunft nicht vorstellen können und das, was ich mir vorgestellt habe, das war maximal unattraktiv. Also so wollte ich nicht, dass mein Leben ist. Und das war ganz schwierig für mich. Ich konnte zu dem Zeitpunkt wirklich nicht damit umgehen. Gleichzeitig ist es mit der Verschlechterung von der Sehfähigkeit für mich in eine ganz kritische Phase gekommen, weil bisher bin ich immer noch mit den Verschlechterungen, habe ich immer noch einen Weg gefunden, damit zurechtzukommen. Habe ich gedacht, hey, das ist zwar jetzt nicht lässig, aber wenn es so bleibt, ist es okay. Und jetzt bin ich in die Phase gekommen, wo es nicht mehr okay war. Ein Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel morgens in die Küche gekommen bin, also die Kinder von meinem Mann haben bei uns noch, haben noch daheim gelebt zum Teil. Wenn ich morgens in die Küche gekommen bin und gedacht habe, das ist Martin, der an der Kaffeemaschine steht und dann gemerkt habe, das ist gar nicht Martin, sondern das ist eins seiner Kinder, das hat mir jedes Mal so ein dich versetzt oder es gab dann auch Verwechslungen, wo ich, also Martin hat einen Sohn, der so Statur, in Bezug auf Statur und Gang recht ähnlich ist und ich habe die beiden verwechselt. Ich habe Martin mit seinem Sohn verwechselt. Also das müsst ihr euch vorstellen, das ist wirklich was, also da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter und dann sind die Gesichter verschwunden. Das war auch was ganz Schwieriges für mich, als ich gemerkt habe, es ging ja so nach und nach und am Anfang waren die Gesichter einfach so ein bisschen verschwommen und ich konnte mir noch helfen mit ein Stück dran vorbeisehen. Weil ich sehe ja noch mit dem Rand von der Netzhaut und so dieses Vorbeisehen hat zum Teil dazu geführt, dass ich dann doch noch das Gesicht sehen konnte. Aber irgendwann ging auch das nicht mehr und dann war es wie wenn das Gesicht ausradiert ist. Und ich saß dann Martin gegenüber, zum Beispiel beim Essen, und ich konnte nicht essen. Ich habe nur geweint, weil ich das nicht ausgehalten habe, ihm in dieses verwischte Gesicht zu schauen, wohl wissend, dass das für immer verschwindet. Also das kommt ja nicht wieder. Ich werde sein Gesicht nie mehr sehen. Und ja, das hat nicht gut getan.
Martina ist an einem Tiefpunkt angelangt. Sie weiß nicht mehr weiter und lässt sich in einer Klinik aufnehmen.
Und zwar war ich in einer Klinik in der Schweiz, die auf Depression, Burnout und Schlafstörungen spezialisiert ist. Und das war so der letzte Strohhalm, an den ich mich geklammert habe. Und ich habe gedacht, ich gehe in diese Klinik und da habe ich ein Umfeld und so, ich sag's jetzt ganz bewusst, die kümmern sich um mich. Und das war natürlich auch so. Gleichzeitig bin ich in dieser Klinik wirklich an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, jetzt geht's gar nicht mehr. Und das war so, das war eine sehr gute Klinik, spezialisiert auf Burnout, Depression, Schlafstörungen. Aber eine Patientin mit einer Sehbeeinträchtigung, und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel gesehen, auf das waren sie natürlich nicht ausgerichtet. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich nicht zurechtgekommen bin in dieser Klinik. Und das hat eine ganz große Verzweiflung bei mir ausgelöst. Also es hat damit angefangen, ich habe schon mein Zimmer nicht gefunden. Also da gibt es ja dann so Behandlungsprogramme. Ich war in so einem tollen Sportprogramm. Und ja, also mir kann man keinen Ball zuwerfen. Ich kann nicht irgendwie, also ich habe die Sportgeräte schon gar nicht sehen können. Dann gab es im Restaurant gab's ein Buffet. Ich habe das Essen nicht gefunden. Also ich war so verzweifelt. Ich war so konfrontiert mit meinem fehlenden Sehen. Und das muss ich noch dazu sagen. Ich bin ja von daheim gekommen. Daheim ist vertraute Umgebung. Daheim, also in der vertrauten Umgebung kommen Menschen, die wenig sehen, immer noch besser zurecht. Und jetzt war ich in einer fremden Umgebung. Und das hat mich damit konfrontiert, wie schlecht ich tatsächlich sehen kann. Also so schlecht, dass ich nicht zurechtkomme. Und das hat mir den letzten Rest gegeben, wo ich gesagt habe, also, nein, das überfordert mich jetzt wirklich komplett. In dieser Klinik auf Distanz, konfrontiert mit meiner Überforderung, auch konfrontiert mit der Erkenntnis, also das ist nicht so, dass wir in eine Klinik gehen und da repariert uns jemand, als wären wir eine Maschine. So einfach geht es leider nicht. Und es gibt halt nicht einen Schalter, den man umlegen kann und es wird besser. Und das hat nochmal die Verzweiflung verstärkt und ich habe dort, also es war in der Nacht, ich konnte nachts überhaupt nicht mehr schlafen. Ich habe die ganze Zeit geweint, wenn ich nicht irgendwie völlig hoffnungslos war. Also ich war auch sehr depressiv in der Zeit. Und für mich war klar, ich halte es nicht mehr aus, ich halte es nicht mehr aus. Und ich habe mir dann überlegt, so, und was machst du jetzt damit? Entweder du beendest es jetzt irgendwie auf eine Art und Weise oder du krempelst jetzt wirklich die Ärmel hoch, Martina. Und kämpfst, du kämpfst dich wieder zurück. Und ich bin am Morgen aufgewacht und mir war klar, ich entscheide mich fürs Zweitere. Ich will zurück. Und das war ganz spannend, weil ich war ja hochgradig depressiv. Depressiv heißt, da fließt gar keine Energie, da ist kein Leben in mir drin. Also ich habe mich immer gefühlt wie tot. Oder wenn ich was gefühlt habe, dann Trauer, Ohnmacht, Verzweiflung, Hilflosigkeit, also schlechte Gefühle. Und ich habe mich entschieden, wieder zurückzukommen ins Leben, also für mein Leben zu kämpfen. Und es ist Energie gekommen. Also es war wie wenn, ja, wie wenn ich wieder Zugang habe zu dieser Energie in mir drin.
Martina ist arbeitslos, schwer depressiv und sieht kaum noch etwas. In dieser Situation hilft ihr auch der Aufenthalt in der Klinik kaum, denn sie kommt dort nicht gut zurecht. Trotzdem findet sie einen Weg zurück zu ihrer Energie.
Was mir geholfen hat, sind zwei Dinge, na, vielleicht drei. Das erste ist das Laufen, das zweite ist die Menschen um mich herum und das dritte bin ich auch selber. Ein Stück weit. Es war so, wir hatten in dieser Klinik unten einen Fitnessraum. Und ich konnte nicht schlafen. Ich habe sehr wenig geschlafen in der Zeit. Und dann war ich immer total früh wach und bin morgens so durch das Haus gegeistert und habe irgendwann diesen Fitnessraum entdeckt. Und dort hat es ein Laufband gegeben. Und ich habe, also wenn man nicht viel sieht, ist das alles immer ein bisschen anspruchsvoll. Ich habe mich dann mit diesem Laufband beschäftigt und habe versucht herauszufinden, wie ich das bedienen kann. Und dann habe ich angefangen, so ein Stück auf diesem Laufband zu laufen. Noch nicht viel, einfach so wie ich Energie hatte und so wie es ging. Mein Gott, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Aber das war der Anfang. Ab diesem Morgen war ich jeden Morgen auf diesem Laufband. Und am Anfang wenig und langsam, aber es ist dann so Stück für Stück, ich war insgesamt 8 Wochen in der Klinik, Stück für Stück ist es immer ein bisschen mehr geworden. Und für mich sind das die ersten Schritte wieder zurück. Angefangen auf dem Laufband und dann später auch draußen. Ich habe dann angefangen, auch außerhalb von der Klinik, erstmal kleine Spaziergänge zu machen. Bei mir ist ja immer noch eine Frage, irgendwie verlaufe ich mich nicht, kann ich mich zurechtfinden, Orientierung. Also die Spaziergänge sind dann größer geworden und das habe ich dann, als ich wieder zu Hause war, fortgesetzt. Spaziergänge und ich habe tatsächlich dann nach dem Klinikaufenthalt habe ich angefangen, wieder zu joggen. Und das war am Anfang nicht so lustig, weil ich musste mir das ein Stück weit erarbeiten, weil ich ja nicht mehr so viel gesehen habe. Ich habe mir erst eine Joggingstrecke gesucht und bin die ganz normal zu Fuß beim Spazierengehen bin ich die abgelaufen und zwar mehrmals. Ich habe mich auf die Art und Weise vertraut gemacht mit meiner Strecke und dann bin ich angefangen zu laufen, also habe mit dem Joggen angefangen. Und am Anfang bin ich mehr oder weniger ständig gestürzt. Und dieses Stürzen war für mich so, ja, das passt zum Wort Kämpfen. Also ich habe so den Kampf aufgenommen. Es ist immer mehr weggefallen von den Dingen, die ich machen konnte. Und ich habe ich kann nach und nach immer weniger wie den Kampf angesagt. Mir tut Joggen gut, das habe ich früher auch gemacht und ich wollte es wieder zurück. Also ich wollte mir dieses Joggen nicht wegnehmen lassen. Und deshalb habe ich das auf mich genommen, auch das Stürzen. Und es ist wirklich fantastisch, mit der Zeit ist es immer weniger geworden. Und ich gehe heute joggen und ich stürze nicht mehr. Und das ist wirklich fantastisch, wie man das auch trainieren kann. Also Also das, was weniger über die Augen wahrgenommen wird, wie das andere Sinne, andere Arten von Wahrnehmung oder auch das Gehirn, wie das kompensiert werden kann. Es ist wirklich fantastisch.
Da sind zum einen ihre große Kraft und der unbedingte Wille, sich das Leben zurückzuerobern. Und zum anderen ist da Martinas Partner, Martin, der sie auf vielfältige Weise unterstützt.
Die Geschichte ist ja nicht nur mir passiert. Die ist auch Martin passiert. Und in der Zeit, als ich so in dieser Verzweiflung, Depression, Panik war, das war auch für unsere Beziehung sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist es für mich jetzt rückblickend sehr, sehr schön, dass unsere Beziehung das nicht nur überstanden hat, sondern auch unsere Beziehung ist an dieser Erfahrung gewachsen. Ich habe mich sehr verändert durch die Erfahrung, aber Martin natürlich auch. Und ich habe mit Martin ein ganz, ganz großes Glück, da er das Thema mit der Sehbehinderung, also abzüglich, also er weiß es natürlich, was das mit mir gemacht hat, aber wenn man das abzieht, ist er jemand, der das Thema Sehbehinderung ein Stück weit interessant findet. Und das ist was, was mir sehr geholfen hat und auch immer noch hilft. Martin kommt ursprünglich aus der IT, hat lang im Bereich IT gearbeitet. Und die Hilfsmittel, die ich heute brauche, sind vor allem IT-technischer Natur. Das sind Apps, das sind im iPhone die Voice-Over-Funktion. Auch KI nimmt jetzt zu. Und ich habe da jemand an meiner Seite, der das total spannend findet und mir immer um Weiten voraus ist, was die Hilfsmittel betrifft. Also bevor ich Voice-Over gelernt habe, so mit der Sprachausgabefunktion, hat Martin das schon längst recherchiert und ausprobiert. Und das hat es mir natürlich, macht es mir heute auch noch leicht. Da ist jemand an meiner Seite, der das nicht schwierig findet, sondern interessant findet. Martina, hast du das schon gesehen? Und schau mal, was mit der KI möglich ist. Und das könnt ihr doch da helfen. Also das ist wirklich fantastisch. Das ist das eine. Und Martin hat mich von Anfang an nie in Watte gepackt. Und das ist was ganz Wichtiges, weil ich merke, dass Menschen sehr unterschiedlich auf mich reagieren. Wenn sie merken, wie stark sehbehindert dass ich bin oder wenn ich mit dem Blindenstock unterwegs bin. Weil es gibt Menschen, wo ich das Gefühl habe, die trauen mir gar nichts zu. Also sie können es ja auch nicht wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Aber das macht was. Und Martin hat mir von Anfang an alles zugetraut. Und gerade als es noch neu war für mich, als ich noch nicht so geübt war, Mobilität, Hilfsmittel, als ich noch nicht gelernt habe, wie kann ich wieder arbeiten, habe ich mir selber so viel gar nicht zugetraut. Und wir haben uns 2022 dafür entschieden, gemeinsam eine längere Wanderung zu machen, Martin und ich. Wir sind von Zürich über die Alpen durch die Dolomiten bis ans Mittelmeer nach Triest gewandert und haben uns dafür 3 Monate Zeit genommen. Und für mich hat diese Wanderung ganz viel bewirkt. Also es fängt an mit diesem Zutrauen. Also mit Martin zusammen diese Wanderung zu machen, hat mich im Vorfeld unglaublich viel Mut gekostet. Ich glaube, das ist das Mutigste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Und es hat mir so gut getan, weil es ist auch so ein Stück weit Rebellion, weil mit meinen 2%, also so von außen betrachtet, man gibt mir nicht so viel. Also es gibt viel, wo man sagt, das kann jemand mit einer 2%igen Sehfähigkeit gar nicht mehr machen. Also es gibt offensichtliche Sachen wie Autofahren, natürlich mache ich das nicht mehr. Aber es gibt auch, gerade so diese Wanderung, gab es doch einige Stimmen, die gesagt haben, ja, also das ist doch jetzt irgendwie doch sehr riskant, da gehst du ein sehr hohes Risiko ein, das ist gefährlich. Martin hat mir das zugetraut und es hat mir natürlich dann auch Vertrauen gegeben. Und dann festzustellen, hey, ich kann das, wir haben die Alpen überquert, also über 3000er, wir sind durch die Dolomiten. Das hat mir so viel Auftrieb gegeben, so viel Mut gemacht, so viel Selbstsicherheit. Und bei dieser Wanderung gab es bei mir einen großen Perspektivenwechsel. Vorher war immer das im Vordergrund, was ich verloren habe an Sehfähigkeit. Es war immer so ein, es hat was gefehlt, es war ein Defizit, es hat mich behindert. Es hat auch traurig gemacht, wenn ich gemerkt habe, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Da war der Fokus drauf. Und das hat mich auch ein Stück weit immer ein bisschen unglücklich gemacht. Und auf dieser Wanderung gab es den Wechsel. Der Fokus liegt heute komplett auf den Möglichkeiten. Also ich schaue nicht mehr auf das, was nicht geht, sondern ich schaue auf das, was geht. Was ist möglich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Und okay, ich habe jetzt nicht mehr das Adlerauge, aber ja, was sagt das aus? Ich kann ganz viel, ich habe ganz viele Stärken, ich habe ganz viele Fähigkeiten. Und das ist einfach extrem schön.
Martina gelingt es, sich auf all ihre Möglichkeiten zu konzentrieren und schafft es so, die Alpen zu überqueren, obwohl sie kaum noch etwas sieht. Die Frage, warum ausgerechnet sie von dieser seltenen Erkrankung betroffen ist, hat sie sich nie gestellt.
Was ich mich aber gefragt habe, und das ziemlich häufig, warum habe ich es erst so spät bekommen? Ich habe eine Überlegung dazu. Ich wüsste nicht, ob ein Arzt oder eine Ärztin das bestätigen würden. Vielleicht ist es auch sehr menschlich, irgendwie eine Erklärung zu suchen und finden zu wollen. Aber meine Überlegung dazu ist, ich habe diese Erkrankung ja untypisch spät erst bekommen, beziehungsweise habe ich sie ja mein Leben lang schon, das genetisch bedingt ist, aber der Sehverlust ist erst untypisch spät gekommen. Und ich habe mich gefragt, warum jetzt? Warum erst so spät? Weil es hat doch offensichtlich Faktoren oder Umstände oder was auch immer gegeben, die dazu geführt haben, dass ich 46 Jahre habe gut sehen dürfen. Übrigens vielen Dank dafür, liebes Universum. Dafür bin ich heute wirklich sehr dankbar. Aber warum ausgerechnet jetzt so spät? Und was ich mir überlegt habe, ich habe das Jahr davor, 2016, war so ein Jahr, in dem ich so viel gearbeitet habe wie noch nie in meinem Leben. Also das war wirklich so eine Hochleistungsphase für mich, wo ich auch das Private wirklich fast komplett zurückgeschoben habe, um wirklich ja voll und ganz mich der Arbeit zu widmen. Ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe auch so viel Stress gehabt wie noch nie in meinem Leben. Und dass Stress ungute Sachen in uns Menschen macht, das wissen wir ja alle. Und ich weiß es nicht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es da nicht einen Zusammenhang gäbe. Mir geht's heute tatsächlich sehr gut. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich würde sie nicht nochmal durchmachen wollen. Gleichzeitig bin ich enorm gewachsen daran. Ihr könnt euch das am besten so vorstellen. Es ist so nach und nach in der Zeit, als ich meine Sehfähigkeit verloren habe, mir ist es so vorgekommen, als würde meine Welt einstürzen. So eins nach dem anderen ist eingestürzt. Und bis zum heutigen Zeitpunkt war ich dazu gezwungen, so meine Welt Stück für Stück wieder aufzubauen. Und die Erfahrung, die hat mich wirklich sehr, sehr bereichert. Also es ist nicht nur ein Spruch, wenn man sagt an Krisen, also entweder wir zerbrechen dran oder wir wachsen dran. Und ich bin sehr dran gewachsen. In der Zeit, als ich meine Sehfähigkeit verloren habe, das hat wirklich in den absoluten Tiefpunkt gemündet. Also ich war wirklich ganz, ganz am Boden. Ich habe die Hoffnung verloren. Ich habe die Zuversicht verloren. Ich habe meine Lebensenergie verloren und ich habe den Willen verloren. Und an dem Punkt musste ich wirklich eine Entscheidung treffen und ich habe mich dafür entschieden, alles dafür zu tun, ich sage es ganz bewusst, mir mein Leben wieder zurückzuholen. Ich wollte mein Leben wieder zurück. Ich wollte nicht aufgeben, ich wollte wieder ein Leben haben. Und das hat mir gut getan, diese Entscheidung. Und das war wirklich auch, also mit Höhen und Tiefen, aber das war wirklich die Wende. Ab da ist es besser geworden.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Hey Phoebe, Lust auf Deep Talk?
Klar, kennst mich ja.
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wiechers.
Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger.
Und Psychotherapeutin Marin Wiechers.
Unsere Gäste erzählen uns von ihren großen Krisen, kleinen Triumphen, eben was das Leben ihnen bislang beschert hat.
Mitten in der Nacht bin ich aufgestanden und habe gedacht, das ganze Leben klappt zusammen.
Ist das die Erfüllung? Ist das das, was du dein Leben lang machen willst?
Es gab da kein Aus. Ich wusste, um mein Kind gut zu begleiten, muss er diese Erfahrung machen können und ich muss diese Angst anscheinend fühlen.
Wir sprechen über Strategien, psychologische Theorien und das, was uns im Alltag weiterbringen kann.
Die Lösung hört ihr wieder ab dem 22. Februar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.